2004 waren wir als Familie in Bad Wurzach in Oberschwaben und in Bad Wurzach haben fast alle Leute ein Haus, ja. Und wir dachten, wir bauen jetzt auch. Wir haben ein rein Mittelhaus gebaut, bauen lassen. Und ihr kennt das, mal sind die Bauträger wirklich ganz super, mal sind sie nicht so gut. Einige machen das mehr scheinbar so ein bisschen als Hobby und andere sind richtig professionell unterwegs. Der, den wir hatten, das war eher so ein Hobby für den, glaube ich. Auf jeden Fall, als wir dann fertig waren, hat viel Nerven gekostet, viel Kraft gekostet. Aber es war ein schönes Haus und das hat sich echt gelohnt. Und ihr kennt das ja so, ich denke, viele von euch haben gebaut, oder? Wer hat gebaut von euch oder hat ein Haus oder hat gebaut? Okay, dann wisst ihr so, wenn das fertig ist mit dem ganzen Bau, dann geht man durch das Haus und dann nimmt man am besten jemanden mit, der sich auskennt, der irgendwie einen Lichtschalter von der Steckdose unterscheiden kann und schaut irgendwie, was hat eben nicht so funktioniert. Das heißt, welche Mängel sind da? Gell? Und das ist eben Steckdose an der falschen Stelle, Lichtschalter funktioniert nicht, da ist die Leiste nicht richtig gesetzt, da wölbt sich der Parkett oder was weiß ich. Ja? Ihr kennt das alles. So, und dann geht man nochmal mit dem Bauträger durch und gibt ihm dann diese Mängelliste und setzt natürlich dann ein entsprechendes Datum, 14 Tage oder wie auch immer, oder 4 Wochen, dass dann auch diese Mängel beseitigt werden. Ja? Und wusstet ihr, dass es auch eine Mängelliste über deine Mängel gibt? Über deine Verfehlungen, die du gemacht hast? Über meine Verfehlungen, die ich gemacht habe? Lass uns mal auf den Hügel Golgatha gehen. Ja, wir haben ja im Hintergrund hier immer das Kreuz, ich finde das so schön, weil es erinnert mich immer an Jesus. Und vielleicht habt ihr den Film Jesus nach Lukas gesehen, so diesen Film, den Milliarden von Menschen weltweit gesehen haben. Es haben sich sehr, sehr viele Millionen bekehrt weltweit. Und da gibt es so eine Szene, das ist diese Kreuzigungsszene. Da liegt Jesus auf dem Holz und dann blickt er in die Richtung des Soldaten. Des Soldaten, der den Hammer in der Hand hält, den Nagel in der Hand hält. Und in dem Augenblick schaut Jesus auch in diese Richtung. Was sieht Jesus? Ich meine, das war seine Hand, das war die Hand, die das Universum geschaffen hat. Das war die Hand, die Adam aus Lehm geformt hat, die aus der Seite von Adam Eva geschaffen hat. Das war die Hand, die die 9 Wunder in Ägypten getan hat, die das Rote Meer geteilt hat, den Turmbau zu Babel zum Einsturz gebracht hat. Ich habe heute Morgen von Josua gelesen, ja, dass Gott mit seiner Hand Israel Sieg geschaffen hat. Das war diese gewaltige Hand und diese Hand lag jetzt auf dem Holz. Jesus hätte ja ohne weiteres, hätte nur den Finger bewegen müssen und der Soldat wäre tot umgefallen. Jesus hätte das beenden können. Er hätte das beenden können, lasst uns nicht vergessen, er hat das freiwillig getan. Und er hat seine Hand nicht zurückgezogen, obwohl er genau wusste, was jetzt passiert. Und der Soldat nimmt den Nagel, setzt den Nagel an die Handwurzel. Und warum hat Jesus seine Hand nicht zurückgezogen? Klar, kann man sagen, weil er uns liebte, weil er uns liebt. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es noch eine andere Perspektive. Was hat Jesus gesehen, als er den Soldaten gesehen hat, den Nagel und seine Hand? Was hat er noch gesehen? Er sah deine und meine Mängelliste. Jesus hätte ihn daran hindern können. Er sah deine und meine Mängelliste. Und im Neuen Testament, in Kolosser 2, 14 bis 15, steht geschrieben, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Diese Mängelliste, die über dich, über deine Verfehlung aufgestellt wurde und über meine Verfehlung, die hing da mit Jesus am Kreuz. Das Holz, die Mängelliste, seine Hand. Und das hat er gesehen. Und deswegen hat Jesus seine Hand nicht zurückgezogen. Und man könnte jetzt sagen, naja, das ist ja jetzt auch nicht so toll. Und meine Mängelliste, also ich möchte nicht, dass meine Mängelliste der Welt offenbar wird. Klar, die Welt hat es nicht gesehen, aber die unsichtbare Welt hat das sehr wohl gesehen, was da passiert. Das heißt, vor dem Himmel, vor der unsichtbaren Welt, war es klar, dass das unsere Mängelliste ist. Und unsere Begierden, unsere Lügen, die Momente der Habsucht, Neid, Mord, Ehebruch, das ganze Register, das war da in dieser Mängelliste aufgeschrieben. Ein detailliertes Verzeichnis deiner Sünden, die schlechten Entscheidungen vom letzten Jahr, die gemeinen Verhaltensweisen von letzter Woche, hier im hellen Tageslicht sichtbar, für den ganzen Himmel hängt die Liste deiner und meiner Verfehlungen. Und Gott ist genauso damit verfahren, wie ich mit der Mängelliste von dem Haus. Er hat das aufgeschrieben, aber da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Meine Mängelliste von dem Haus konnte jeder lesen. Aber diese Mängelliste von deinen und meinen Verfehlungen, die war nicht zu lesen. Ganz einfach deswegen, weil die Hand Jesu sie bedeckte und das Blut Jesu diese Mängelliste bedeckte. Deshalb hat er sich geweigert, die Faust zu ballen. Die Hände, die geheilt haben, die Hände, die befreit haben, die Hände, die die Kinder gesegnet haben, die Hände, die das Brot vermehrt haben, die den Lazarus auferweckt haben, die wurden ans Kreuz genagelt mit deinem und meinem Schuldschein. Ich finde das hier, ich weiß nicht, was auf dem Zettel draufsteht, aber das hat mich heute Morgen daran erinnert, an den Schuldschein, der mit Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und Jesus wusste, dass das der Preis ist für die Vergebung. Er wusste, dass es der einzige Weg ist, deine und meine Sünden zu löschen, wirklich zu löschen, indem er den, weil wir der Ursprung dieser Sünden auch sind. Und Jesus konnte den Gedanken einfach nicht ertragen an eine Ewigkeit ohne uns. Deswegen wählte er die Nägel. Und als die Hände Jesu sich für den Nagel öffneten, öffneten sich die Türen des Himmels für uns. Wisst ihr, es ist nicht immer so, es kommt nicht so riesig oft vor in Gemeinden, dass über Sünde gepredigt wird. Ja, das scheint irgendwie ein Tabuthema zu sein. Da wird über Schwächen erzählt, über Fehler erzählt, über irgendeine Grauzone erzählt, aber auch mal Sünde beim Namen zu nennen. Das finde ich immer seltener. Ich beobachte da so eine humanistische Einfärbung in den Gemeinden. Ja, und das ist nicht richtig. Jesus hat wirklich gelitten. Und er hat für uns gelitten. Und das hat ihn verletzt. Und das verletzt ihn, wenn wir Böses tun. Ja? Und dabei, es liegt nicht im Auge des Betrachters. Sondern wenn du mit dem Wort Gottes lebst, dann kannst du nicht sagen, es ist eine Grauzone. Weil die Bibel benennt Dinge ganz klar. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht hier nicht um uns, sondern es geht darum, was Gott verletzt, was ihm wehtut. Und Sünde tut ihm weh, dass wir ohne ihn leben, dass wir als Folge davon auch viele andere Dinge getan haben und vielleicht auch immer noch tun. Und es gibt reale Schuld und die muss man auch in Gemeinden beim Namen nennen. Sonst gehen wir in die Irre. Und dann gibt es noch was anderes. Dann gibt es Schuldgefühle, die nicht berechtigt sind, weil wir Vergebung schon in Anspruch genommen haben. Darauf möchte ich etwas näher eingehen. Viele Menschen, viele Christen, meine ich jetzt auch, gehen unter Schuldgefühlen gebeugt. Fehltritte und Sünden aus der Vergangenheit quälen sie. Sie fühlen sich schuldig, obwohl sie mit ihrem Verstand wissen, dass sie Vergebung ihrer Schuld haben. Trotzdem sind sie innerlich nicht frei. Sie erfahren das Wunder der Vergebung nur zum Teil, da sie noch jeden Tag angeklagt werden. Sie kommen von ihrer Vergangenheit nicht los. Sie kämpfen, strengen sich an, bemühen sich, tun, was sie können. Aber es funktioniert nicht. Sie geben ihr Bestes, aber sie überleben, aber leben nicht. Da ist kein Qualitätsleben, weil sie irgendwie festhängen. Wie kann das sein, dass man immer noch angeklagt wird, obwohl man Vergebung hat? Es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht nur unsere Sünde getragen hat, sondern auch jegliche Anklage von uns genommen hat. Gott hat unseren Schuldschein, der gegen uns zeugte, ans Kreuz nageln lassen, jeglichen Schuldschein. Also im Prinzip müssten wir eigentlich aufgrund unserer Verfehlung am Kreuz hängen. Aber Jesus hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich nehme die Strafe auf mich. Und wir müssten sozusagen am Pranger mit all unseren Sünden, die für alle sichtbar wären, hängen. Das hat Jesus aber nicht zugelassen. Er hat nicht zugelassen, dass wir ausgelacht, dass wir verspottet, dass wir bloßgestellt werden. Er hat diese Schande nicht zugelassen. Aber er hat Folgendes gemacht. Er ist selber zum Spott geworden. Er ist selber zum Fluch geworden. Er hat sich auslachen lassen, verspotten lassen an unserer Stadt, obwohl er nichts Böses getan hat. Er tat dies um unseres Willen. Wir hätten das abkriegen müssen, aber er hat es auf sich genommen. Und dadurch, weil Jesus das auf sich genommen hat, ihr merkt, das ist heute schon Schwarzbrot auch, ja? Das ist nicht nur so eine Wohlfühlgeschichte, sondern wir müssen auch sehen, was hat Gott das gekostet. Ja, wenn wir über die Herrlichkeit Gottes reden, finde ich es so schön, wir haben eben gesungen, wisst ihr, wo ich hinschaue? Ich schaue aufs Kreuz. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das hätte sonst keiner getan und tun können, was Jesus für uns vollbracht hat. Er ist den untersten, schwersten Weg gegangen, den man sich nur vorstellen kann für uns. Das ist Herrlichkeit Gottes. Das ist charakterliche Schönheit und Wesensschönheit, die Jesus da gezeigt hat, wenn wir schon von der Schönheit Gottes sprechen. Aber dadurch, dass Jesus das getan hat, ist der Anklage des Teufels jegliche Macht genommen worden. Denn es ist nicht Gott, der uns anklagt. Wenn wir Vergebung für unsere Sünden haben, Gott überführt uns von der Sünde. Er will, dass wir das in Ordnung bringen und dass dann nichts mehr zwischen ihm und uns steht. Ja? Aber er will nicht, Gott würde uns nicht anklagen. Das ist nicht sein Weg, das ist nicht sein Stil. Das macht Gott nicht. Das macht der Feind. Und dann hast du solche Gedanken, deine Sünden sind viel schlimmer als die Sünden der anderen. Du wirst nie davon loskommen. Und du denkst, du hast dann noch die Sünde wie deinen Heiligen Geist begangen, die unvergebbar sind. Wie oft hört man das auch? Weil du dich permanent anklagen lässt und dich dadurch schuldig fühlst. Und wenn du um Vergebung gebeten hast, dann reinigt dich Jesus durch sein kostbares Blut. Amen? Ja, das müssen wir bekennen. Die Anklagen kommen vom Feind. In Offenbarung 12, 10 bis 11 steht, darauf hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannt haben. Bereit, das dafür sogar in den Tod zu gehen. Weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Das Blut Jesu Christi spricht viel stärker, viel intensiver, viel machtvoller und gewaltiger als alle Sünden dieser ganzen Welt. Jegliche Anklage des Bösen und jedes Schuldgefühl, das hier seinen Ursprung hat, hat Jesus auf sich genommen. Das Blut des Lammes erlöst uns von jeder Anklage des Bösen. Und als Jesus an das Kreuz genagelt wurde, wurde unser Schuldschein an das Kreuz genagelt. So wurden der Teufel und jegliche Macht der Hölle besiegt und entwaffnet. Das bedeutet, dass er uns nicht mehr anklagen kann, weil Jesus bereits alles am Kreuz getragen hat, womit wir von all unserer Schuld freigesprochen sind. Gott hat mit dem Blut seines Sohnes Jesus einen Strich durch den Schuldschein der Vergangenheit gezogen. Ich wiederhole das immer wieder, weil das Dinge sind, die müssen in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein hinein. Ja? Deswegen hört jetzt bei der Predigt immer wieder diese grundsätzliche Aussage, damit wir das auch verstehen, damit wir das verinnerlichen und lernen, damit zu leben. In der juristischen Welt wird der Angeklagte ohne Beweislage direkt freigesprochen. Durch das Wunder des Kreuzes hat Jesus uns total aus der Macht des Anklägers befreit. In Römer 8, Vers 1 steht, dass keine Verurteilung ist für die, die in Christus Jesus sind. Wir dürfen dem Feind gebieten, aufgrund dessen zu schweigen. Diese Autorität haben wir von Jesus. Wir dürfen das. Wir dürfen dem Feind gebieten zu schweigen. Wir haben Autorität von Gott. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, nämlich unser Gewissen. Das Gewissen ist unser durch Gott gegebenes Unterscheidungsvermögen, durch das wir erkennen können, was richtig und was falsch ist. Und unser Gewissen reagiert normalerweise, wenn wir sündigen, und es zeigt uns, dass wir Grenzen einhalten sollen oder Grenzen überzogen haben, ja, über Grenzen gegangen sind. Und wenn wir aber nicht darauf hören, wenn wir nicht auf unser Gewissen hören, über Tage, über Wochen, über Monate und immer wieder in derselben Sünde verharren, geschieht das, was Paulus in 1. Timotheus schreibt. Er schreibt nämlich dort, dass unser Gewissen gebrandmarkt wird. Das steht wirklich so, gebrandmarkt. Da hat man sofort die Assoziation von dem Brandmal, was ein Schaf oder ein Rind bekommt. Das ist so eine Brandmarkung, ja. Das ist dann ganz schwer, davon loszukommen. Und wir werden abgestumpft, wir werden für die Sünde, wir werden weniger sensibel in unserem Gewissen. Und irgendwann werden die Dinge, die wir tun, zum Normalfall. Und wir arrangieren uns damit. Und dann wird immer schwerer, da rauszukommen, immer schwerer, weil das geistliche Unterscheidungsvermögen, das baut immer mehr ab. Und wir entfernen uns. Je mehr wir Kompromisse machen, entfernen wir uns langsam von Gott. Und wir merken es nicht. Ja, das habe ich immer wieder beobachtet, mit Leuten gesprochen. Und du konntest sehen, dass die Sünde, dadurch, dass sie verharrt haben, die haben sich automatisch, ob sie das wollten oder nicht, das ist passiert. Ja. Deswegen soll man auch mit Sünde nicht spielen. In Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das ist eine gute Nachricht, Leute. Das Blut Jesu reinigt auch unsere Gedankenwelt. Das Blut Jesu reinigt uns von dieser Brandmarkung, von diesem Festgelegtsein, von diesem immer wieder die Sünde vor Augen zu haben und nicht loskommen zu können. Denn das griechische Wort für Gewissen bedeutet auch, in Gedanken vor sich sehen, immer wieder dieselben Dinge zu sehen, so als ob du nicht loskommst davon. Und wie gesagt, da sagt Hebräer 9,14, dass das Blut Jesu unser Gewissen reinigt von diesen Dingen, wo du denkst, das schaffe ich alleine nicht, komm da einfach nicht von weg. Das Blut Jesu hat die Kraft und die Macht, dich da rauszuholen. Ein Beispiel dafür, ein biblisches Beispiel, ist der König David. Der König David hat mit Bathseba Ehebruch begangen, hat den Uria, ihren Mann, töten lassen. Und in Psalm 51, da ist so ein Vers, der ist so, der drückt das ein Stück weit aus. Dass ihm nämlich seine Sünden stets vor Augen stehen. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Ja. Es quält ihm, es geht ihm nach, er kann es nicht ablegen. Bis zum gewissen Punkt ist das auch gar nicht schlecht, dass ihm Dinge leid tun. Aber irgendwann muss man auch sagen, so, jetzt ist gut. Ja. Ich habe Vergebung und ich stelle mich drauf. Es tut mir zwar wahnsinnig leid, dass es passiert ist, aber da beginnt ein neues Leben. Da beginnt etwas ganz Neues, was Gott tun will. Und ohne dass er es will, sieht er in Gedanken immer wieder vor sich, wie er mit Bathseba Ehebruch begeht und ihren Mann Uria tötet. Eine andere Übersetzung drückt es so aus, immer wieder gehen meine Gedanken zurück zu dieser Tat, mit der ich von deinem Weg abwich. Immer wieder, immer wieder. Warum? Weil Davids Gewissen beschmutzt ist. Das klagt ihn an, er wird davon sterbensmüde. Dann ab Vers 11, das sieht man dann in dem Gebet, was er formuliert. Du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlung, tilge meine ganze Schuld. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört, und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich doch nicht aus deiner Nähe. Entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz. Und man stellt sich das vor, wie er vor Gott wie er schreit und sich vor Gott auf den Boden wirft. Er ist verzweifelt. Wir sind uns häufig nicht bewusst, dass Erinnerungen in unserem Gedächtnis als Bilder gespeichert bleiben. Wir begreifen nicht, was das für einen Einfluss hat, wenn wir uns gewaltverherrlichende Filme angucken zum Beispiel oder Sexfilme angucken oder Fotos oder irgendwas. Überzogene Gewaltdarstellung. Und ohne dass, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ohne dass wir es wollen, werden diese Dinge in unserem Unterbewusstsein gespeichert und sie belästigen uns. Oder traumatische Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend, die irgendwie festsitzen und du kommst nicht weiter. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Gott sagt zu jedem, der am Fuß des Kreuzes steht, und seine Augen auf Jesus richtet. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das ist eine Fähigkeit, die Gott hat. Eine Fähigkeit, die er hat, nicht mehr an unsere Sünden zu denken. Er kann das. Es ist passiert natürlich. Aber in diesem Wort, das ich eben gelesen habe, verwendet die Bibel den hebräischen Begriff Zaka. Das bedeutet, dass er die Gabe hat, nicht mehr an unsere Sünden erinnert zu werden, beziehungsweise sie nicht mehr abzurufen. Für ihn existieren sie dadurch auch gar nicht mehr. Er sieht uns nicht durch die Färbung der Fehler, die wir begangen haben, der Sünden, die wir begangen haben. Sie sind nicht mehr in seinen Gedanken. Und das ist das, was mit uns geschieht, wenn wir unser Gewissen reinigen lassen durch das Blut Jesu. Dann geschieht ein Wunder des Vergessens. Und stell dich einfach auf dieses Wort, auf das Wort, dass das Blut Jesu dein Gewissen reinigt von allen toten Werken. Gott will Heilung schenken. Er will Befreiung schenken. Er will, dass du von dieser Knechtschaft, von der Quälerei der Vergangenheit frei wirst. Und das tut er durch sein Blut, das tut er, wenn du heute Morgen auf ihn schaust, wenn du am Fuße des Kreuzes stehst und auf ihn, auf Jesus schaust. Der Feind, der versucht immer wieder den Blick auf das, was habe ich Schreckliches getan. Ja? Und unser Gewissen quält uns dazu dann auch noch und das Ganze gibt dann so eine ganz unheilige Mischung und dann kommt man irgendwie nicht weiter. Aber Jesus ist stark genug, um das zu brechen. Das Blut Jesu ist stark genug, um dich frei zu machen, um dich auch innerlich zu heilen und auch um dich körperlich zu heilen. Und die Gabe Gottes, nicht mehr daran denken zu müssen, das brauchen wir, weil Jesus für uns misshandelt, verleumdet und verurteilt wurde. Sind wir von Gott vollkommen angenommen und können in seiner Nähe innere Heilung für unsere verwundete Seele empfangen. Durch das Wunder des Kreuzes kann Gott das menschlich Unmögliche tun und uns reinigen, heiligen, heilen und befreien von allen toten Werken. Und das wollen wir jetzt erwarten, wenn wir jetzt noch beten und dann den Lobpreis gehen. Lasst uns auf Jesus schauen, aber lasst uns erstmal eine Zeit des Gebets nehmen, ja? Amen.